Einen wunderschönen guten Morgen. Man merkt, dass einige im Urlaub sind. Auch schön. Wir freuen uns mit euch und ich grüße alle, die gerade vielleicht aus dem Urlaub online zusehen, jetzt oder im Nachgang. Viel Freude euch und uns allen hier. Ja, die letzten Sonntage hatten wir hier das Thema Freude. Freude am Dienen, Freude am Haus des Herrn und dann den letzten Sonntag Freude am Geben. Und mich hat dieses Thema gepackt und auch weiter beschäftigt. Immer wenn ich die Bibel lese, stoße ich auf Freude. Gott will, dass wir uns freuen. Da ist so viel die Rede von Freude. Der Herr beschenkt uns mit Freude. Gott will dir Freude schenken. Heute in diesem Gottesdienst will er dich mit Freude salben. Er will dich mit Freude erfüllen. Er will, dass du mit einem frohen Herzen von hier gehst, weil er deine Freude ist. Gott will uns beschenken mit seiner Freude. Der Heilige Geist kultiviert in uns die Freude als eine Frucht der Gemeinschaft mit Gott, als eine Frucht der Gottesbeziehung, als eine Frucht der Fülle im Heiligen Geist. Das wird sichtbar dadurch, dass wir Freude haben. Christen sollten die fröhlichsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Denn wir haben Grund zur Freude. Und dieser Grund zur Freude ist nicht begründet in den Umständen, sondern ist weit darüber hinaus begründet in Gott selbst. Freude. Gott will uns in seinem Wort erfüllen mit Freude. Das Wort Gottes ist eine Quelle der Freude. So beschreibt es David in Psalm Kapitel 1 und an vielen anderen Stellen. Gebetserhörung dient zur Freude. Johannes Kapitel 15. Dann wird alles beschrieben, diese Verbundenheit mit ihm wie Weinstock und Rebe. Und dann dürfen wir bitten, was wir wollen, damit unsere Freude völlig sei. Gottes Ziel für uns ist, dass wir in Freude leben. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, lesen wir in Römer Kapitel 14. Ihr dürft gerne aktiv mit mir mitdenken und mitreden. Freude ist also ein Kennzeichen von Gottes Königreich. Im Haus des Herrn ist Freude. Da wo Gott ist, da ist Freude. Wenn Freude fehlt, dann fehlt da irgendwas. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Denn da wo Gott ist, da wo Gott regiert, da ist Gerechtigkeit, da kommen Dinge in Ordnung, da ist Friede. Wir kommen in einen Zustand von Frieden, auch wenn es stürmt und wir Herausforderungen haben. Aber das ist ein Friede von Gott, der allen Verstand übersteigt. Und das erfüllt uns mit Freude. Freude, die Gott uns gibt. Ja, und wenn wir eines Tages unser Ziel erreichen und unsere Zeit hier auf der Erde zu Ende geht, wird Gott uns begrüßen als seine Kinder, als seine treuen Diener, als die Verwalter von all dem, was er uns anvertraut und zugedacht hat, mit welchen Worten? Geh ein zur Freude deines Herrn. Auch da erwartet uns Freude. Und so könnte ich so ganz, ganz, ganz viele Bibelstellen nennen, um wirklich deutlich zu machen, Gott will, dass wir uns freuen. Er hat Freude für uns bereit im Hier und Jetzt und auch in Ewigkeit. Also Freude am Leben. Gott will, dass wir Freude am Leben haben. Ich habe für uns den Psalm 16 mitgebracht, aber bevor wir da einsteigen, möchte ich ein bisschen den Kontext erklären, mit euch zusammen anschauen, betrachten und dass wir uns da wirklich hineinversetzen. Also die Bibel, das Wort Gottes, ist nicht nur dafür da, dass wir so unsere Pflicht erfüllen und täglich eine bestimmte Anzahl von Kapiteln lesen, sondern sie ist dafür da, dass wir eintauchen in die Geschichte der Menschen, die mit Gott gelebt haben. Und Gott möchte durch ihre Geschichte in unsere Geschichte hineinsprechen, in das Wort Gottes, was lebendig wird und zu uns spricht. Da ist mehr als Wissen, da ist mehr als Information, da ist eine Gottesbegegnung in seinem Wort. Und ja, die ersten Christen verstanden was davon. Die Kirchenväter haben die Schönheit Gottes in seinem Wort betrachtet. Und ich glaube, dass uns was verloren gegangen ist, dass wir zu sehr kopfgesteuert sind und nach Informationen schauen. Gott möchte aber, dass wir es lernen, sein Wort zu betrachten, ihn da drin zu entdecken. Okay, in dem Sinne, lass uns in den Psalm 16 eintauchen. Und der Kontext beschreibt schon im ersten Vers, in welchen Lebensumständen der König David sich befand, als er diesen Psalm geschrieben hat. Beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Die Situation war die, dass David zwar schon zum König berufen wurde, und auch von Samuel gesalbt wurde zum König. Aber es gab Widerstände und er musste fliehen vor Saul, dem König der damaligen aktuellen Zeit. Und er musste um sein Leben kämpfen. Also er war auf der Flucht. So viele Menschen, ganze Armeen, ganze Truppen haben nach seinem Leben getrachtet und es war ein hohes Kopfgeld ausgesetzt auf ihn und David musste fliehen und sich in Höhlen verstecken und mitten in dieser Zeit fällt ihm nichts Besseres ein als dieser Psalm 16, den wir uns gleich zusammen anschauen werden. Ja, David hat auch seinen Schmerz ausgedrückt und er hat auch geklagt, aber er hat immer wieder die Kurve gekriegt und dann auf Gott geschaut und gesagt, Gott aber, und meine Seele wird den Herrn noch preisen. Also er war immer wieder auf Gott ausgerichtet. So, und so möchte ich mit euch Vers 5 und 6 in zwei Übersetzungen anschauen. Genau, hier gerne auch zum Mitlesen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbteil zuteil. So übersetzt es die Schlachter 2000 Übersetzung. Die Messschnüre sind mir auf liebliches Land gefallen. Dieses Wort Messschnüre verstanden die Israeliten damals anders als wir. Und ich will den Kontext kurz erklären. Als Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus Ägypten, nach 40 Jahren Wüste in das gelobte, verheißene, ihnen zugesagte Land geführt hat, wurde ihnen Land zugeteilt. Messschnüre wurden rausgeholt und ein Gebiet wurde abgegrenzt und abgemessen für sie als ein Erbteil. Da durften sie sich entfalten, da durften sie ihr Leben auch gestalten. Und das war ihr Erbe von Gott her. So, das ist die Bedeutung von den Messschnüren. Und ja, wenn David hier davon spricht, dann will er damit sagen, mein Teil, mein Erbe, mein Aufgabenbereich, meine Lebenszuteilung von Anfang bis zum Ende, alles das, was dazugehört, auch die Lebenszeit, alles das gefällt mir. Ich akzeptiere die Begrenzungen und Herausforderungen, die da sind, also wenn etwas abgemessen wird, also Grenzmarkierungen gemacht werden, bedeutet das auch, da gibt es auch gewisse Begrenzungen. Und ich akzeptiere das. Und es ist gut so, dass ich begrenzt bin, dass ich limitiert bin. Und wir Menschen müssen das auch begreifen für uns. Es ist gut, dass wir mit Begrenzungen und auch mit Herausforderungen konfrontiert werden. Gott weiß, warum es gut ist. Wir werden gleich nochmal tiefer einsteigen. Und er erkennt darin natürlich auch die Möglichkeiten. Es sind ja nicht nur die Grenzen, sondern es sind auch die Möglichkeiten, die da sind. Und er weiß, das ist gut so für mich. Und er will das Beste draus machen. Er ist erfüllt von Zufriedenheit mit Gottes Führung, von Dankbarkeit für Gottes Fürsorge und von Vertrauen, dass das Schicksal, das Erbe, die Berufung gut ist, weil es von Gott kommt. Und jetzt übertragen wir das auch so ein bisschen zu uns, ne? Kannst du die Begrenzungen und Herausforderungen deines Lebens, aber auch die Möglichkeiten, die Gaben, alles, was Gott dir zugedacht und anvertraut hat, akzeptieren und sagen, und es ist gut so. Und diese Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat, die will ich auch nutzen. Und ich will das Beste draus machen. Ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Gott meint es gut mit mir. So habe ich diesen Abschnitt auch überschrieben. Und in einer anderen Übersetzung ist es ein bisschen flüssiger, ein bisschen verständlicher, Hoffnung für alle. Das ist im Grunde genommen schon eine Übertragung. Das ist keine wörtliche Übersetzung, aber sinngemäß genau getreu übertragen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Okay, wie sieht's aus bei uns? Gefällt uns das, was Gott uns zuteilt? Unser Schicksal, unsere Herkunft, unsere Herausforderungen, aber auch unsere Möglichkeiten. Ich will mit euch zusammen so ein bisschen, wie ich gesagt habe, eintauchen in den Text und in das Erleben von David und dann auch in mein persönliches, und ich will euch einladen, dass ihr in euer persönliches Erleben auch eintaucht. Davids Herkunft und Familiengeschichte. Er war der jüngste von seinen Brüdern und seine Brüder haben ihm das zu spüren gegeben, dass er der Kleine, der Jüngste ist. Er war anders. Wir lesen von ihm, dass er rötlich war. Er sah sogar anders aus als seine Geschwister. Und das gibt zu denken. Möglicherweise war er sogar unehelich gezeugt. An einer Stelle lesen wir, dass Vater und Mutter ihn verlassen haben. Also er war sehr wahrscheinlich kein Wunschkind. Aber nun war er da, der Jüngste, als man eigentlich nicht mehr mit Kindern gerechnet hat. Er wurde übersehen und allein gelassen, da draußen bei den Schafen. Und als die Brüder versammelt wurden, als der Prophet Samuel kam in das Haus, dann hat man völlig vergessen, dass es da ja noch den Jüngsten irgendwo auf dem Feld gibt, bis Samuel gesagt hat, weil er von Gott das gespürt hat, so, das sind doch noch nicht alle, da fehlt doch noch jemand. Und irgendwann beim längeren Nachdenken ist seinem Vater und seinen Brüdern eingefallen, ach ja, stimmt, da gibt's ja noch den da draußen. Ja? Er hat also Ablehnung erfahren. Man hat ihm wenig zugetraut. Soweit erstmal. Aber Gott war mit David. Ich will das nochmal sagen. Aber Gott war mit David. Alleingelassen bei den Schafen hatte er gute Zeit mit Gott. Er hat keine Self-Pity-Party gefeiert, sondern er hat Gott gefeiert. Er hat Gott angebetet auf seiner Harfe. Da sind so viele Psalmen, so viele Lieder entstanden, als er alleine bei den Schafen war. Er hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Zum Beispiel Psalm 139, der uns überliefert wurde, wo er dann in dieser Zweisamkeit mit Gott sich darauf besinnt und sagt, du hast mich wunderbar geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich kreiert und geschaffen und alle Tage meines Lebens sind schon in deinem Buch eingetragen. Du kennst mich, du weißt alles. Gott, du bist gut. Du meinst es gut mit mir. Du hast alles wunderbar gemacht. In dieser Begegnung mit Gott erkennt er, dass seine Herkunft eigentlich von Gott kommt. Dass er von Gott gewollt ist. Dass er wunderbar gemacht ist. Seine Familie hatte andere Gedanken über ihn. In dieser Zeit der Einsamkeit war Gott bei ihm. Und wenn Gefahren da waren, kam Gottes Kraft auf ihn und er hat starke Erlebnisse gemacht, dass Gottes Geist auf ihn kam und er in der Lage war, seine Schafe zu beschützen, indem er einem Löwen das Maul zerriss. Übernatürliche Kräfte. Wenn ein Bär kam und die Schafe angegriffen hat, dann hat er dem Bär das Maul zerrissen, weil Gottes Kraft auf ihn kam. Er kannte diese Intimität mit Gott und auch die Kraft Gottes, die daraus kommt. Er kämpfte und siegte gegen Goliath. Als ihm niemand was zugetraut hat, war sein Glaube stark, dass er es nicht dulden konnte, dass Gott geschmäht und verlästert wird. Und weil es keinen anderen Ausweg gab, war man bereit, ihn kämpfen zu lassen. Aber er ging im Namen des Herrn und mit einer Schleuder gegen einen Riesen und hat mit Gott den Sieg gebracht für das Volk Israel. Er wurde letztlich auch von Gott promotet, befördert. Das ist, weil Gott bei ihm war. Seine Herkunft. Mir ein bisschen Gedanken gemacht über meine Herkunft und ich habe sehr viel Parallelen mit David. Ich erzähle einfach mal und ich lade dich ein, auch in deine eigene Geschichte ein bisschen reinzuschauen. Die Herkunft meiner Familie, wo ich herkomme. Ich bin der Jüngste unter meinen Brüdern. Ich bin nicht so wie meine Brüder, irgendwie anders. Und als ich im April 50 wurde, kamen meine Geschwister zu mir und mit 50 haben sie mich immer noch begrüßt, unser Kleiner. Und heute macht mir das nichts mehr aus, aber es gab Zeiten, wo mir das wehgetan hat, wo ich mich so als der Letzte gefühlt habe. Ich bin der Jüngste unter meinen Brüdern. Vor meiner Geburt hat meine Familie eine heftige Tragödie erlebt. Infolge von Vergiftung sind zwei meiner Geschwister gestorben. Meine Schwester im Alter von 2 Jahren und mein Bruder im Alter von 12 Jahren. Ein anderer Bruder lag im Sterben, hat es dann doch überlebt und meine Mutter lag im Sterben und konnte bei der Beerdigung ihrer Kinder nicht dabei sein, weil sie selbst mit dem Leben oder für das Leben gekämpft hat. Und infolgedessen hat meine Mutter eine schwere Depression bekommen. Sie hatte große Selbstzweifel, Schuldgefühle, weil sie gedacht hat, wir haben was falsch gemacht, ich habe was falsch gemacht. Gott hat sich von uns abgewandt. Sie hat die Schuld bei sich selbst gesucht und fühlte Gottes Nähe nicht mehr. Sie verlor die Freude am Leben. Und in diese Situation hinein schenkt Gott ihr unerwartet im hohen Alter eine Schwangerschaft. Und das war ich. Sie wurde unerwartet schwanger und gebar mich. Und jetzt schaut euch so meine Herkunft an und schaut, was Gott daraus gemacht hat. Meine Geburt wurde zu einem Zeichen der Zuwendung und der Treue Gottes für meine Mutter und für meine Familie. Mit meiner Geburt war die Depression vorbei und sie wusste, dass Gott sie nicht verlassen hat. Sie wusste, dass es nicht ihre Schuld war, dass so etwas passiert ist. Sie wusste, dass Gott sie angenommen hat und dass Gott sie beschenkt. Und ich wurde zu einem Sohn des Trostes für meine Mutter und auch für meine gesamte Familie. Und auf einen Schlag mit meiner Geburt war die Depression weg. Und ich kenne meine Mutter nur als einen fröhlichen Mensch, der immer Lieder gesungen hat, der immer positiv war als ein Mensch, bei dem immer nur die Sonne scheint. Auch in schwierigsten Situationen. Meine Eltern haben sehr viel Schweres erlebt mit dem Zweiten Weltkrieg und vieles danach auch in der Sowjetunion. Gott aber war mit mir und hat das Rad gedreht zum Guten. Und egal, was deine Geschichte ist, ob du gewollt bist oder nicht, du bist von Gott gewollt. Und Gott hat eine Geschichte mit dir. Und Gott hat einen guten Plan mit dir. Und seine Messschnüre sind auf ein liebliches, gutes Land gefallen. Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat ein Erbe für dich. Gott hat gute Absichten für dich. Noch ein bisschen so zu meiner Herkunft. Ich bin in Kasachstan geboren, in der Zeit der Sowjetunion. Und zwar in einer deutschen Familie. Und war dadurch in gewisser Weise dort schon Außenseiter. Und das kennen einige von uns, die zugewandert sind, dieses Gefühl, nicht so richtig dazu zu gehören. Und dadurch, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und sehr früh den Glauben an Gott vorgelebt bekommen habe und so auch erzogen wurde, fingen die Probleme in der Schule schon mit dem ersten Schultag an. Weil im ersten Schultag schwören die Kinder ihre Treue damals ihrem Führer Lenin und sagen, dass Lenin lebt, auch wenn er tot ist. Ich bin so aufgewachsen, dass ich nur an Gott glaube und nur er ist der Lebendige und der Wahre und nur ihm gehört meine Treue. Also habe ich diesen Schwur oder diesen Eid nicht geleistet und ich wurde kein Oktoberkind, kein Lenin-Anhänger, als einziger aus der Klasse. Und das hat mich als kleinen Jungen schon mit 7 Jahren natürlich geprägt. Gott aber war mit mir. Und ich konnte sehr früh lernen, für meinen Glauben zu stehen. Ich konnte sehr früh lernen, was im Leben wichtig ist und an wen ich glaube. Ich bin als Deutscher nicht ganz dazugehörig gewesen, als ich mit 13 Jahren nach Deutschland kam und dachte, ich bin Deutsch, habe ich festgestellt, dass ich der Russe bin in Deutschland. Einige lachen, ihr kennt das auch. Gott aber hat das zum Guten gebraucht, denn denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten dienen. Ich hatte meine Identitätsschwierigkeiten und Identitätskrisen als Teenager und ich habe mich sehr schnell dafür eingesetzt, dass ich deutsche Freunde habe, dass ich gut Deutsch lerne und so weiter. Und ich habe sogar eine deutsche Frau geheiratet und bin sehr glücklich. Ein wenig später habe ich begonnen zu verstehen, das ist so ein Segen, dass ich mehrere Sprachen verstehe. Es ist so ein Segen, verschiedene Kulturen zu verstehen. Und das ist so ein Segen auch für meinen Dienst, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch gerade in der Missionsarbeit. Alles, war alles richtig so. Das war so am besten. Aber nicht zu jeder Zeit habe ich das begriffen. Die Messschnüre sind mir auf liebliche Gegend gefallen. Wie sieht's aus bei dir, wenn es um deine Herkunft, um deine Geschichte geht? Welche Perspektive nimmst du ein? Nimmst du die Perspektive des Mangels ein, das, was nicht war, das, was schwierig war in deinem Leben? Oder sagst du, Gott aber war mit mir und ist mit mir. Manches verstehe ich noch nicht, anderes beginne ich schon zu begreifen, wie es mir letztlich zum Besten dient. Charakter wird geformt in schwierigen Zeiten. Mein Charakter wurde geformt von frühester Kindheit, indem ich in solchen Spannungsfeldern aufgewachsen bin. Ein wenig weiter über David. Wir wollen ja eintauchen. Die Berufung zum König Israels. Gott hat ihn berufen und gesalbt zum König Israels. Und dafür wurde er von König Saul verfolgt. Ganze Truppen des Königs haben versucht, ihn umzubringen. Man hat versucht, seinen Ruf durch Lüge und Hass zu schädigen. Er wurde von seinen eigenen Leuten verraten und hintergangen und so vieles mehr. Also der Weg in seine Berufung, Beruf und Berufung in das, wofür Gott ihn also auch im Leben gebrauchen wollte, war alles andere als einfach. Aber Gott war mit David. Gott hat sein Leben beschützt. Gott hat an seinem Charakter gearbeitet. Gott hat ihm Siege geschenkt. Und Gott hat ihm einige treue Freunde an die Seite gestellt. Und Jonathan, der Sohn des Königs Saul, war einer dieser treuen Freunde von David. Das ist ein Wunder. Und wir lesen von David immer wieder, wie er in den Psalmen ruft, seine Seele auffordert. Lobe den Herrn, meine Seele. Du wirst den Herrn noch loben. Inmitten von schwierigen Umständen sagt er seine Seele, warte mal ab. Es kommt die Zeit, du wirst den Herrn noch loben. Also er ist nicht stecken geblieben in dem, was er erlebt hat. Weil er wusste, dass Gott größer ist. Amen. Ein wenig in meine eigene Geschichte, was meine Berufung angeht. Ich bin in einer Pastorenfamilie aufgewachsen. Und von frühester Kindheit habe ich den christlichen Glauben vorgelebt bekommen. Aber eben auch fromm, zum Teil einengend und in Teilen würde ich sagen auch religiös. Aber ich habe die Echtheit des christlichen Glaubens auch erlebt, dass da Gebetserhörungen waren. Ich habe Gottesfurcht im Sinne von Gott zu ehren und zu respektieren von frühester Kindheit gelernt. Und ja, das war Teil meiner Erziehung. Gott hat das zum Besten verwendet. Wenn es darum geht, Gemeinde, Berufung, ich musste meine Ursprungsgemeinde verlassen, um den Weg zu folgen in die Berufung, die Gott für mich hat. Zuerst ging es in die Mission, dann zurück in die Gemeindegründung und auch jetzt weiter in die Mission. Das hat meine Familie weder verstanden noch gut geheißen. Obwohl ich aus einer christlichen Familie komme und in einen geistlichen Dienst gehe und viel opfere, ist es nicht verstanden worden von meinen eigenen Eltern, die selbst im Dienst für Gott standen. Aber ich habe gelernt, treu der Berufung Gottes zu folgen. Und so könnte ich auch über viele einzelne Aspekte auch sprechen, auch im Gemeindeleben. Ganz ehrlich, das ist nicht immer einfach. Manchmal fühlt man sich hintergangen, nicht wertgeschätzt. Ach, vieles passiert. Man macht auch selber Fehler. Aber dann zu sagen, in meiner Begrenztheit und Fehlbarkeit und doch hat Gott mir eine Familie gegeben, zu der ich dazugehören darf. Und ihr seid meine Familie. Wir sind Familie füreinander. Auch meine natürliche Familie ist ein großer Segen für mich und ich bin in guter Beziehung mit meinen Geschwistern. Meine Eltern sind schon zu höheren Diensten befördert, sind beim Herrn in der Freude ihres Herrn. Ich bin gesegnet und ich weiß, wie sehr ich gesegnet bin. Aber ich bin es auch deswegen, weil ich gelernt habe, das Gute von Gott zu sehen und anzunehmen und nicht bei dem stecken zu bleiben, was ich nicht verstehe, was problematisch, was schmerzhaft, was enttäuschend, was unfair ist. Als Christ erlebst du unfaire Dinge. Aber das ist in Ordnung. Jesus hat das auch erlebt. Gott aber war und ist bei mir. Gott war und ist bei dir in deiner Lebensgeschichte. Er hat die Messschnüre auf eine liebliche Gegend fallen lassen. Er hat dir ein gutes Erbe zugedacht. Er hat eine gute Lebensaufgabe für dich. Die Lebenszeit, die er gibt, die Gaben, die er dir gegeben hat, all das ist so wunderbar auf dich und auf dich und auf dich. Und jetzt schaue ich einigen in die Augen und auch euch im Livestream hat Gott das wunderbar zugedacht. Das passt nur für dich. Der Gabenmix, die Geschichte, auch wenn da manches schwierig ist. Vielleicht bist du von Geburt an nicht gewollt gewesen. Vielleicht hast du Schwieriges erlebt. Aber Gott ist gut. Amen. Okay, ja, jetzt geben wir ein bisschen Tempo und schauen uns an, was für Schlüssel uns David noch mitteilt. Erstens, Gott meint es gut mit mir. Wenn wir weiter den Psalm 16 lesen, dann sagt er, ich preise dich, Herr. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Nochmal, wir sind eingetaucht in Davids Geschichte. Er schreibt das mitten in Verfolgung in irgendeiner Höhle. Und er sagt, Gott ist für mich da. Und das ist, was zählt. Er gibt mir guten Rat, er steht mir zur Seite. Ich bin in Sicherheit, weil Gott da ist. Amen. Und das wünsche ich so sehr, dass wir alle das richtig begreifen in unserem Herzen. Gott ist für mich da. Hey, sag das mal deinem Nachbarn. Gott ist für dich da. Gott ist für dich da. Eine nächste Lektion im nächsten Vers direkt. Wir bleiben bei Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. David hat eine Ewigkeitsperspektive. Gott schenkt mir die Ewigkeit, auch wenn hier auf der Erde nicht alle Wünsche, nicht alle Sehnsüchte erfüllt werden. Auch wenn Krankheit und Not da ist, weil wir leben immer noch in einer gefallenen Welt. So wissen wir doch, unsere Zukunftsperspektive ist die Ewigkeit bei Gott. Wo es keine Tränen mehr geben wird, wo es keine Krankheit gibt, kein Leid, keine Ungerechtigkeit, wo Freude in Fülle sein wird. Du nimmst mich in Freuden auf. Ich werde nicht dem Totenreich überlassen, sondern der letzte Atemzug hier auf der Erde ist der erste Atemzug im Himmel. Amen. Und ich darf gerade eine ukrainische Familie begleiten in ihrer Trauer, weil ihre Mutter mit 49 Jahren heimgegangen ist und ihr Mann, ihre Tochter. Und immer wieder, auch gerade als Pastor, komme ich in Berührung mit Menschen, die angesichts des Todes vor der Frage stehen, was ist der Sinn des Lebens und ist damit alles vorbei? David sagt, nein, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Amen. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder die Perspektive der Ewigkeit in unserer Rechnung haben. Dass wir nicht nur schauen, hey, was kriege ich alles hier auf der Erde und was kriege ich gebacken und. Unsere Sehnsucht wird endgültig im Himmel gestillt werden. Und das ist kein billiger Trost. Das ist eine echte, fundierte Hoffnung und Realität. Amen. Ein nächster Punkt, der David geholfen hat, so ja in Freude zu leben, am Leben, Freude am Leben zu haben. Gott schenkt mir Freude am Leben. Das ist der letzte Vers in diesem Psalm. Und dann steht hier, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Sein Fazit. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du weißt, was gut ist. Ich will mich deiner Führung anvertrauen. Du beschenkst mich mit Freude. Und die Freude ist begründet darin, dass Gott bei ihm ist. Denn du bist bei mir. Das möchte ich dir auch zusprechen. Freude am Leben. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch die 4G für alle Fälle mitgeben. Für alle Fälle. Das steht in der Elberfelder Übersetzung so. Ich liebe diesen Bibelvers. Und den führe ich mir immer wieder vor Augen. Die 4G für alle Fälle. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Die 4G. Gottesfurcht, Genügsamkeit, großer Gewinn. Gottesfurcht ist nicht die Furcht, die dich aus Angst vor Gott weglaufen lässt, weil du einen strafenden, grausamen Gott vor dir siehst, wo du nie sicher weißt, wie er gelaunt ist, sondern Gottesfurcht ist, du rennst zu Gott hin, denn du fürchtest dich, ohne Gott zu leben. Ohne Gott ist es viel zu gefährlich, in dieser Welt zu leben. Aber die Gottesfurcht ist diese Kraft, diese Ehrfurcht vor Gott, die dich zu ihm rennen lässt. Wo du nach seinem Willen fragst, weil sein Wille gut und vollkommen ist. Wo du seine Wege erkennen willst. Wo du dich ihm unterordnest und sagst, Gott, I surrender. Ich unterordne mich dir und ich überlasse mich deiner Führung. Dass du Gott zu jeder Zeit in dein Leben einbeziehst. Dass du Gott auf der Rechnung deines Lebens hast. Dass Gott Mittelpunkt deines Lebens ist, das ist Gottesfurcht. Genügsamkeit, das ist das, was wir jetzt gerade auch bei David sehen können. Zufrieden zu sein mit dem, was ist. Dankbarkeit, Genügsamkeit. Hey, diese Bibelstelle kommt aus einem Kontext, der darüber spricht, dass das Jagen nach Geld die Wurzel alles Übels ist, weil dadurch viele Menschen zu Fall kommen und auch Gott verlassen. Aber dann steht da, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du zu essen hast, dann sei dankbar. Es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Wir sind die reichsten Menschen auf der ganzen Welt hier im Westen. Ach, und selbst wenn wir es nicht wären. Ich bin auch in ärmeren Gegenden unterwegs und erlebe da viel mehr glücklich sein durch Genügsamkeit. Genügsamkeit ist so eine christliche Tugend, so ein Schatz. Du kannst das Leben genießen mit Genügsamkeit. Versuch's mal mit Genügsamkeit. Ja, okay, ihr könnt schon weiter sehen. Und ein großer Gewinn, das heißt ein großer Schatz. Also wenn du das hast, dann hast du schon so viel erreicht. Dann hast du so viel verstanden. Gottesfurcht und Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Amen.